So, also dann herzlich willkommen zu der Nachaufnahme des LaTeX-Vortrags. Neben mir sitzt Johannes, sag mal hallo.
Hallo.
Ich bin Malte und wir haben auf der MetaNUC 2013 einen langen Vortrag über LaTeX gehalten. Und weil die nicht aufgenommen wurden, aus technischen Gründen, wollen wir das jetzt nochmal nachholen. Man sieht jetzt hier, das Ganze sind insgesamt 4 Vorträge. Der erste beschäftigt sich mit den Grundlagen von LaTeX. Setzt nicht weiter was voraus. Kapitel 2 ist dann die fortgeschrittene Verwendung von LaTeX. Und Kapitel 3 und 4 beschäftigen sich mit zwei Spezialisierungen oder mit zwei weitergehenden Anwendungen. Kapitel 3, wie präsentiere ich mit Beamer? Kapitel 4, wie kann ich zeichnen? Wir fangen aber erstmal mit Kapitel 1 an. Und die Ziele von diesem ersten Kapitel, den Grundlagen, bestehen darin, überhaupt mal zu verstehen, was ist eigentlich LaTeX, ja, wie funktioniert das generell, was ist ein LaTeX-Dokument, was ist ein Befehl, was ist eine Umgebung und wie verwende ich das dann. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen erklären, wofür ist LaTeX gut, wofür ist LaTeX nicht gut. Der Inhalt sieht so aus, dass wir am Anfang versuchen, LaTeX einzuordnen und ein bisschen erklären, wie man das installiert. Dann steigen wir direkt ein in die Verwendung. Und zum Schluss wollen wir nochmal einige besonders gute Dinge von LaTeX hervorheben, nämlich die Verwendung von Verzeichnissen und Verweisen. Also wie erzeuge ich ein Inhaltsverzeichnis, wie verweise ich auf ein anderes Kapitel, wie verweise ich auf eine Abbildung auf einer anderen Seite. Das funktioniert in LaTeX alles wunderbar automatisch, das machen wir dann zum Schluss. Das Ganze gibt es auch auf unserer Webseite, die es dazu gibt. Und da findet man diese Präsentation und die Skriptfassung dazu. Da findet man insbesondere auch zu allen Beispielen, die wir im Folgenden bringen werden, Beispieldokumente und viele Links zu weiteren Quellen. Und was da auch ist, ist der Link zum GitHub-Repository, in dem sich der Quelltext zu dieser Präsentation findet. Aber wer mal so tiefer einsteigen will in das Ganze und Beispiele, die wir hier gebracht haben, nachvollziehen will, sollte sich erstmal die Beispieldokumente angucken. Die sind bewusst so minimal, dass man da verstehen kann, was da passiert, das daraus kopieren und nachmachen kann. Wir fangen mal direkt an mit Kapitel 1, was ist LaTeX? Und legt Johnny jetzt los.
So, um zu verstehen, was LaTeX ist, wollen wir erst einmal erklären, woraus setzt sich eigentlich ein Dokument zusammen? Also die verschiedenen Dimensionen eines Dokumentes oder eines Textes. Da wäre zum einen der Inhalt, also die Bedeutung eines Textes. Da wäre dann die Struktur oder der Aufbau eines Textes. Und als letztes, die letzte Dimension, wäre die Form bzw. das Aussehen eines Textes. Da das jetzt ein bisschen abstrakt gehalten ist, kommen jetzt ein paar Beispiele dazu. So haben wir Beispiele für Strukturelemente, sind zum Beispiel Überschriften, mit denen wir den Text gliedern, oder aber Listeneinträge in verschiedenen Listen oder auch Tabellenzellen. Das sind verschiedene Strukturelemente, mit denen ein Text halt gegliedert werden kann. Für Form, Beispiele für Form sind jetzt so Sachen wie, der Text ist in 16 Punkt Größe, die Schriftgröße ist Areal oder der Text ist fett gesetzt. Aber auch so etwas wie, der Text hat einen Einzug von 2 cm oder wir haben einen Kasten um den Text herum. Jetzt der Punkt, ich habe gesagt, es gibt 3 verschiedene Dimensionen. Was bei LaTeX insbesondere ist, ist, wir haben insbesondere die Dimensionen Inhalt und Struktur des Textes. Die Form des Textes wird im Wesentlichen von LaTeX selbst gesetzt. Das können wir jetzt hier einmal kurz einordnen in verschiedene andere Möglichkeiten, um Texte zu setzen. Wir sehen, dass LaTeX sehr weit in Richtung der Struktur, also ein sehr strukturorientiertes System ist, um Texte zu setzen. Wenn wir das Ganze jetzt einmal mit anderen Möglichkeiten, um Texte, um Dokumente zu schreiben, vergleichen, zum Beispiel Office Word oder Writer, wem das ein Begriff ist, sehen wir, dass Office Word ein wenig weiter in Richtung der Form orientiert ist. Und ganz weit bei den Formen haben wir sowas wie Pixelgrafiken, wo keinerlei Strukturelemente mehr drin sind, sondern nur noch das eigentliche Aussehen. So. Ganz kurz zur Historie von LaTeX. LaTeX ist ein Makropaket für das Satzsystem TeX Und Tech ist ein Textsatzsystem, welches 1977 von Donald E. Knuth entwickelt wurde. Die aktuelle Version von Tech ist im Moment Pi und stammt aus dem Jahr aus dem März 2008. LaTeX wurde dann 1980 von Leslie Lamport entwickelt und erweitert Tech um eine angenehmere Benutzungsart und Weise. Die Verwendung, wie ich gerade schon erwähnt habe, ein LaTeX-Dokument ist ein reines Textdokument. In diesem Textdokument sind im Wesentlichen der Inhalt des Dokuments und die Struktur enthalten. Die Form wird, wie gesagt, durch LaTeX, also LaTeX setzt den Inhalt für uns und kümmert sich um eine gute Form des Inhalts. Wir müssen da im Wesentlichen nicht viel für tun. So, jetzt ein kurzes Beispiel. Was ist ein Tech-Dokument? Wir sehen hier direkt ein relativ einfaches Tech-Dokument. Und was erhalten wir, wenn wir das jetzt mit Tech setzen? Naja, okay, wir erklären es anders. Wir beginnen damit, wie würden wir dieses Tech-Dokument setzen? Wir sehen, wir würden anfangen mit Tech Story. Danach würden wir das Programm DVIPS aufrufen. Und als letzten Schritt würden wir die PS-Datei mit Hilfe von PS to PDF in ein PDF umwandeln. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert und deshalb wäre es deutlich einfacher, wenn wir einfach das Programm PDF-Tech verwenden, mit Story aufrufen. Und was bekommen wir? Ja, wir bekommen das kompilierte PDF-Dokument, das dann im Wesentlichen so aussieht. Das wäre ein Tech-Dokument. Wir haben erzählt, wir wollen eigentlich was über LaTeX erzählen. LaTeX-Dokumente sehen jetzt wie hier dargestellt aus. Wir sehen, wir haben schon ein bisschen mehr Struktur. Wir erklären, hier ist der Dokumentenanfang. Und wir erklären etwas darüber, was ist die Dokumentenklasse unseres Dokuments. Was das ist, erklären wir später nochmal genauer. Hier können wir jetzt mit PDF-LaTeX das Dokument kompilieren und bekommen ein Dokument, das im Wesentlichen relativ ähnlich aussieht zu dem, was wir vorhatten. So. Bevor wir gleich weitermachen damit, wie wir jetzt LaTeX tatsächlich verwenden, nochmal kurz. Wo bekommen wir LaTeX her? Unter Windows ist das im Wesentlichen die Distribution MiGTeX. Diese erlaubt es uns, Pakete, die noch nicht installiert sind, bei der ersten Verwendung automatisch nachzuinstallieren. Unter Linux wäre das TechLive. Das ist entweder in den Paketquellen unserer Distribution vorhanden oder aber wir installieren es mit dem DVD-Installer. Unter Mac wären das dann MacTech, was im Wesentlichen ein TechLive ist, das noch ein paar Mac-spezifische Tools mitliefert. So. Um jetzt weitere Pakete, die noch nicht bei der Grundinstallation dabei sind, nachzuinstallieren, können wir unter Windows den MiGTeX Updater verwenden. Der sieht in etwa so aus. Unter Linux haben wir den TechLive Manager, bietet die gleichen Möglichkeiten. Oder aber das TechLive Utility unter Mac. Nochmal ein Hinweis für die unter euch, die Ubuntu oder Debian verwenden. Es ist bis zur Version 12.10 von Ubuntu war es so, dass nur ein TechLive 2009 in den Paketquellen vorhanden war. Um eine aktuellere TechLive-Version zu bekommen, war es also notwendig, TechLive manuell zu installieren. Um jetzt aber keine Probleme mit der Ubuntu-eigenen Paketverwaltung zu bekommen, bietet Ubuntu dafür ein Dummy-Paket an, dass es ermöglicht, vorzugaukeln, TechLive sei durch die Paketquellen installiert worden. Das nur als Hinweis an dieser Stelle. So, wir haben, wie ich erwähnt habe, sind LaTeX-Dokumente im Wesentlichen Textdokumente. Das heißt, was wir benötigen, um diese Dokumente zu bearbeiten, sind im Wesentlichen Editoren. Hier ein paar Beispiele, die dafür ganz gut geeignet sind, da sie ein Syntax-Highlighting für LaTeX-Dokumente anbieten. Das unter Windows wäre das Notepad++, der Linux gedit oder ein sehr verbreiteter Editor Sublime Text, der unter den drei großen Betriebssystemen zur Verfügung steht. Sollten wir ein bisschen mehr Unterstützung bei der Entwicklung, bei dem Schreiben von LaTeX-Dokumenten wünschen, können wir uns auch verschiedenen IDEs zuwenden. Es wäre TechWorks oder der TechShop oder unter Linux auch Kyle oder TechStudio, was im Wesentlichen auch unter allen drei Betriebssystemen zur Verfügung steht. So, und nachdem ich nun erklärt habe, wo man LaTeX herbekommt, wird Malte nun erklären, wie man LaTeX im Wesentlichen verwendet.
Ja, das heißt, wir fangen mal damit an, uns anzugucken, wie ein LaTeX-Dokument aufgebaut ist. Wir haben eben schon gesehen, es beginnt immer mit einer Dokumentenklasse. Was ist die Dokumentenklasse? Damit sagen wir LaTeX, welche Art der Form am Ende verwendet werden soll für unser Dokument, also um was es überhaupt geht. Was wir hier sagen, ist SCR-Artikel, das heißt, unser Dokument soll die Form von einem Artikel haben. Wir werden später sehen, andere Varianten sind Book oder Report und im Wesentlichen kann man damit sagen, wie lang wird denn das Ganze, was ich hier schreiben will, so ungefähr. Und Artikel ist eben für alles, was so im Bereich von 10, 20 Seiten ist, eine sehr gute Wahl, damit das, was man eigentlich so am meisten braucht. Vor allen Dingen als Student. Dann ist im oberen Teil des Ganzen gegeben, dass wir hier verschiedene Pakete laden. LaTeX ist so aufgebaut, dass man einmal die Dokumentenklasse angibt und dass man dann diverse Pakete lädt, die verschiedene Funktionalitäten bereitstellen. 4 ist so das Minimum, was man auf jeden Fall braucht, wenn man auf Deutsch arbeiten will. Das ist einmal hier oben das Babel-Paket, indem wir die Option N-German mitgeben. Damit stellt man ein, dass die Silbentrennung auf Deutsch sein soll. Dann haben wir das Paket Input-Eng. Damit stellen wir hier ein, dass die Datei als UTF-8-Datei interpretiert werden soll. Wenn man das tut, ist natürlich wichtig, dass man in seinem Editor die Datei auch tatsächlich als UTF-8 speichert. Wenn man da was anderes tut, muss man an dieser Stelle auch was anderes hinschreiben. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Wir empfehlen aber, UTF-8 zu verwenden. Damit funktioniert das unter verschiedenen Betriebssystemen sehr gut und die Zusammenarbeit mit anderen Leuten ist einwandfreier, als wenn man da irgendwas Natives verwendet. Und als letztes haben wir hier FontEnc, wo wir das Font-Encoding auf T1 umstellen. Das sorgt dafür, dass bestimmte Zeichen etwas schöner gesetzt werden. Das ist also das Laden von Paketen. Dann gibt es noch zusätzlich, was eben auch noch bevor das eigentliche Dokument beginnt, passiert, können wir hier bestimmte Dinge einstellen. Insbesondere, da wir als Dokumentenklasse von ComaScript die Dokumentenklasse Artikel verwenden, haben wir hier Coma Options und damit können wir die Dinge, die die Dokumentenklasse tut, noch ein bisschen weiter spezifizieren. Hier stellen wir zwei Dinge ein. PassSkip gleich Full heißt, dass neue Absätze durch einen Absatz, durch einen Abstand gekennzeichnet werden. Das heißt, wo der neue Absatz anfängt, ist einfach erstmal ein Abstand und dann fängt der neue Absatz an. Man kennt das aus Büchern, da kann man eben einen Absatz auch kennzeichnen durch einen Einzug und nicht durch einen Abstand. Und dann haben wir hier Font Size gleich 12 Punkt. Hier stellt die Grundschriftgröße ein. Sinnige Werte gehen hier so von 10 Punkt, 11 Punkt, 12 Punkt. Und damit kann man eben sagen, wie groß soll so überhaupt der Text sein. Will ich eher kleinere Schrift haben, damit viel auf eine Seite passt, oder will ich eher eine größere Schriftart haben? Beides zusammen ist die Präambel, die sich eben unterscheidet von dem eigentlichen Dokument, weil das die Dinge sind, die vorher passieren. Und dann haben wir hier unten den eigentlichen Dokumentenkörper, eingeschlossen von Begin-Document und End-Document, wie wir das eben in dem Minimalbeispiel auch gesehen haben. Und da steht dann das eigentliche LaTeX-Dokument drin. Ja, was kann man jetzt tun innerhalb eines solchen LaTeX-Dokuments? Wir gehen erstmal grundsätzlich darauf ein, wie funktioniert LaTeX. Und da gibt's zwei Dinge. Eigentlich gibt's drei Dinge. Wenn ich Text einfach hinschreibe, haben wir eben schon gesehen, in dem schönen Satz von Franz und seinem Taxi, dann wird dieser Text direkt gesetzt. Das funktioniert also schon. Und wenn ich jetzt irgendwie beeinflussen will, wie der Text aussieht, dann kann ich das machen mit Hilfe von Befehlen oder Umgebungen. Ein Befehl beginnt immer mit einem Backslash und danach kommt der Name des Befehls. Also in dem Beispiel hier unten, Backslash Text BF. BF steht an dieser Stelle für Boldface, das heißt, der Text soll fett gedruckt werden. Und der Parameter eines Befehls steht dann in geschweiften Klammern dahinter. Was ist jetzt in diesem Fall der Parameter? Der Parameter ist fett. Das heißt, wir geben an, welcher Text soll denn jetzt fett gedruckt werden? Und hier unten in dem Beispiel sieht man also, die obere Zeile ist die Eingabe, also das, was ich in mein LaTeX-Dokument reinschreibe. Und die untere Zeile ist die Ausgabe, also das, was LaTeX daraus macht. Und man sieht, Backslash Text BF, geschweifte Klammer auf, Fett, geschweifte Klammer zu, erzeugt das Wort Fett, und zwar in Fett. Alternativ oder zusätzlich, was man noch kennen muss, sind Befehle mit optionalen Parametern. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn ich Text BF als Befehl habe, muss ich danach angeben, was soll fett gedruckt werden, sonst ist der ganze Befehl sinnlos. Bei dem Befehl Include Graphics, kommt später noch im Detail, den ich verwenden kann, um Grafiken einzubinden, Da muss man auf jeden Fall angeben, welche Datei. Das ist der Teil hier hinten in den geschweiften Klammern. Ja, die Datei, die ich da einbinden will, heißt MikTech. Und was ist das? Das MikTech-Logo. Und im vorderen Teil kann ich dann hier in eckigen Klammern, und da sage ich jetzt bewusst kann, ich muss nicht, aber ich kann noch ein paar mehr Dinge angeben, zum Beispiel in welcher Breite dieses Bild angegeben wird. Deswegen stehen optionale Parameter in eckigen Klammern und kommen immer als erstes, damit da deutlich wird, die kann man weglassen. Das zweite große Prinzip in LaTeX sind Umgebungen. Wir haben bei dem Befehl gesehen, das, auf was sich der Befehl auswirkt, steht in geschweiften Klammern dahinter. Wenn das jetzt viel ist und eine größere Menge Text, dann muss man immer die schließende Klammer suchen. Und wenn man jetzt mehrere Befehle hat, die irgendwie miteinander zusammen was bewirken sollen, dann ist es ein bisschen anstrengend, irgendwann nach mehreren Absätzen Text die schließenden Klammern alle wieder richtig zuzuordnen. Deswegen gibt es Umgebungen. Eine Umgebung beginnt mit dem Schlüsselwort Beginn und sie endet mit dem Schlüsselwort End, jeweils wie ein Befehl auch mit dem Backslash davor. Aber danach kommt in geschweiften Klammern der Name des Befehls, der Name der Umgebung. Ja, das heißt, wir sehen unten in dem Beispiel, ich habe hier Backslash Begin und dann Center. Und jetzt dieses Begin Center hier oben wird dann beendet durch das End Center da oben. Das heißt, im Gegensatz zu dem Befehl, wo einfach nur die schließende geschweifte Klammer das Ganze beendet, steht hier am Ende der Umgebung nochmal explizit, was hier zu Ende geht, damit man das besser einordnen kann. Entsprechend ist immer dann, wenn das große Mengen Text sind, um die es geht, das in der Regel eine Umgebung, und wenn es kleine Mengen Text sind oder so die Hervorhebung von einem einzelnen Wort, ist es ein Befehl. Deswegen, wir sehen also hier dieser Absatz, ich bin zentriert, der landet hier unten in der Ausgabe dann als zentrierter Absatz. Ja, mit dem Wissen über Befehle und Umgebungen können wir uns jetzt mal darauf stürzen, was kann ich denn jetzt machen, wie kriege ich jetzt meinen Text dazu, dass er interessanter aussieht. Grundsätzlich erstmal, wenn ich Text normal eintippe, kommt der genau, wird er exakt so, wie ich ihn eingebe, gesetzt. Was allerdings nicht passiert, ist, wenn ich einen Zeilenumbruch eingebe, kommt er nicht als Zeilenumbruch an, sondern Zeilenumbrüche werden ignoriert, weil LaTeX sagt, nee, da nur weil du jetzt in deiner Textdatei an der Stelle einen Zeilenumbruch gemacht hast, heißt das nicht, dass da auch wirklich einer sein muss. Das weiß ich besser, wie das richtig gut aussieht. Das heißt, einen Absatz macht man, indem man eine leere Zeile in der Eingabedatei hat, also eine komplett leere Zeile, die markiert einen Absatz, und Zeilenumbrüche in der Eingabe werden erstmal ignoriert. Habe ich eben schon angerissen, Aussehen von einem Absatz kann man dann einstellen, was da passiert, ob das ein Einzug ist oder eine neue Zeile. Wenn man jetzt tatsächlich einen manuellen Zeilenumbruch haben will, muss man sich erstmal klar machen, den braucht man eigentlich nicht. Entweder da fängt ein neuer Sinnzusammenhang an, dann ist es ein neuer Absatz, oder der alte Sinnzusammenhang geht weiter, dann braucht man keinen Zeilenumbruch. Gilt natürlich nicht immer, insbesondere auf so Folien will man dann doch mal einen manuellen Zeilenumbruch haben. Deswegen kann man mit einem doppelten Backslash einen manuellen Zeilenumbruch erzeugen. Ein Seitenumbruch, ja, auch das macht LaTeX eigentlich automatisch. Am Ende der Seite fängt eine neue Seite an, und LaTeX kümmert sich auch darum, dass das so ein bisschen passt, dass man nun nicht noch einen halben Satz am Ende der Seite stehen hat, sondern dass das dann schon auf der nächsten Seite landet. Aber auch da will man manchmal eingreifen. Es gilt wieder, eigentlich will man, sollte man das nicht tun, aber wenn man will, Backslash New Page erzeugt auf jeden Fall zwingend eine neue Seite an genau der Stelle, wo dieser Befehl steht. Ja, wir sehen, dieser Befehl hat jetzt überhaupt keinen Parameter, weil natürlich völlig klar ist, der soll die neue Seite erzeugen. Das heißt, also man muss nicht sagen, auf was sich das jetzt auswirkt, sondern da, wo der steht, erzeugt er die neue Seite. Grundsätzlich, Text, den wir setzen, der wird immer im Blocksatz ausgerichtet. Das heißt, der ist auf der linken Seite, hier sehen wir das, auf der linken Seite und auf der rechten Seite bündig mit dem Seitenrand. Wenn man davon abweichen will, kann man die Umgebung Center, Flush Left und Flush Right verwenden. Center haben wir eben schon gesehen, was in Center gesetzt wird, das landet dann zentriert. Flush Left sorgt dafür, dass wir einen linksbündigen Flattersatz haben. Flattersatz deswegen, weil wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen, dass es nicht mehr bündig wie beim Blocksatz, sondern das flattert halt. Und wenn ich nun tatsächlich mal rechtsbündigen Text brauche, dann gibt es auch die Umgebung Flush Right. Das braucht man aber eher selten. Wie kann ich jetzt Text hervorheben? Wir haben eben schon Text BF gesehen, setzt Text Fett. Dazu gibt es noch die Umgebung Text-IT für Kursiv, Text-SL für schräg gesetzt, SC Small Caps für Kapitelchen. Und es gibt allgemein noch das Kommando EMPH, Emphasize, was Text hervorhebt. Ohne weitere Einstellungen setzt das einfach den Text kursiv, aber man kann an der Stelle beeinflussen, was genau das tun soll. Deswegen das allgemeine Kommando, was eher auf der Ebene der Strukturkommandos ist. Emphasize hebt hervor, währenddessen Text IT oder Text BF ist ja eigentlich schon eine sehr klare Ansage, macht das fett und hat eigentlich nichts mit der Struktur zu tun, sondern ist schon eigentlich eher ein Hinweis im Bereich der Form. Underline kann man verwenden, um was zu unterstreichen. Hier ganz unten die Variante. Da sollte man sich aber immer klar machen, heutzutage sind Leute der Meinung, wenn was unterstrichen ist, kann man das anklicken, weil das ist ein Link. Das heißt, irgendwie auch in gedruckten Werken und insbesondere in PDFs sollte man nichts unterstreichen, um was hervorzuheben, wenn man dann immer das Gefühl hat, naja, kann man das nicht vielleicht doch anklicken? Also das besser nicht verwenden. Darüber hinaus können wir grundsätzlich zwischen drei Schriftarten umschalten. Wir haben die serifenlose Schrift, das wird mit Text SF verwendet. Das ist das, was hier auf den Folien normalerweise passiert. Wir haben die Schrift mit Serifen, dann sehen wir hier hinten, da sind dann so ein paar mehr Schnörkel dran. Und wir haben die nicht proportionale Schrift. Das ist das, was ich hier immer verwende, um Quelltext auszuzeichnen. Darüber hinaus haben wir verschiedene Schriftgrößen. Hier ist wichtig zu verstehen, wir geben am Anfang eine Grundschriftgröße an. Das heißt, ich sage jetzt nicht, wenn ich was ein bisschen größer haben will, Achtung jetzt, dieser Text bitte 12 Punkt oder 14 Punkt, sondern ich sage, dieser Text jetzt hier ein bisschen größer. Das kann ich dann zum Beispiel machen hier mit dem Kommando Large oder mit dem Kommando Large mit einem großen L, dann wird er noch ein bisschen größer. Was jetzt wichtig ist an der Stelle zu verstehen ist, eben hatten wir den Befehl Text BF, wo ich dahinter in Parametern als Parameter angegeben habe, was denn fett gedruckt werden soll. Die Schriftgröße hier auf diese Art und Weise, das sind sogenannte Umschalter. Das heißt, wie New Page auch, passiert das an genau der Stelle und danach hat die Schrift die Größe. Normalerweise will man jetzt natürlich nicht dann für immer und auf ewig die Schriftgröße umschalten. Deswegen kann man entweder mit Backslash Normal Size dann wieder zurück oder man kann das so machen wie hier, dass man davor eine geschweifte Klammer öffnet, dann kommt Backslash Large, dann das, was tatsächlich größer werden soll und dann hinten wieder die geschließende geschweifte Klammer und dann wirkt sich der Umschalter nur auf dem Bereich innerhalb der geschweiften Klammern aus. Das ist so ein grundsätzliches Prinzip in LaTeX. Wenn ich irgendwelche Umschalter habe, dann haben die immer nur Effekt innerhalb des aktuellen Blocks. Das heißt, entweder innerhalb der aktuellen Umgebung oder innerhalb der aktuellen Gruppe von geschweiften Klammern. Kommen wir mal zu so ein paar detailtypografischen Dingen. Wie setze ich denn jetzt Anführungszeichen? Man könnte meinen, kann ich einfach eintippen. Das Problem ist, was ich dann eintippe, sind leider nicht so sehr typografische Anführungszeichen, sondern mehr so das, was man heutzutage verwendet, wenn man in einer E-Mail mal Anführungszeichen braucht. Deswegen gibt es das Paket CS Quotes, das man laden kann in der Präambel, so wie wir gesehen haben, wie man die anderen drei Pakete in meiner Präambel laden konnte, kann man auch das Paket CS Quotes an der Stelle laden und dem sagt man dann als Argument zunächst mal mit German, sagt man, ich will Anführungszeichen haben, die irgendwie so dem deutschen Gebrauch entsprechen und hiermit sage ich dann, ich hätte gerne Anführungszeichen, die so diese Art und Weise haben. Und wie verwende ich das dann? Genauso wie Emphasize auch, kann ich jetzt hier das Befehl Backslash Endquote verwenden. Und alles das, was dann in den geschweiften Klammern steht, ist das, was nachher in den Anführungszeichen steht. Das kann ich dann auch verschachtelt verwenden, deswegen hier dieses etwas konstruierte Beispiel, weil man dann hier sehen kann, dass Franz Auto nochmal in Anführungszeichen steht und die werden dann korrekt gesetzt. Das heißt, da haben wir dann nur die einfache Verwendung des Zeichens, während das hier doppelt steht. Ganz wichtig bei Anführungszeichen ist mir immer, deswegen habe ich das hier oben drüber geschrieben, die Verwendung von Anführungszeichen ist für wörtliche Zitate gedacht. Für Worte, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob es das Wort eigentlich gibt, sind Anführungszeichen nicht das richtige Mittel. Entweder ich habe dann gerade ein neues Fachtermini definiert, dann brauche ich keine Anführungszeichen, weil dann gibt es das Wort ab da und ich bin der Meinung, es ist genau das richtige Wort dafür. Oder ich habe das Gefühl, irgendwie ist das Wort verkehrt. Ja, dann wird es auch nicht besser, wenn ich Anführungszeichen drum mache, sondern dann sollte ich mir überlegen, vielleicht nehme ich einfach ein anderes Wort. Deswegen Anführungszeichen nur einsetzen, wenn man auch tatsächlich zitieren will. Dann kommen wir jetzt mal zu der Frage, wo wir Anführungszeichen haben, was gibt's denn noch so für Sonderzeichen und muss man da irgendwas beachten? Ja, schon. Den Apostroph habe ich ganz am Anfang, kann einfach eintippen, da kümmert sich LaTeX dann drum, dass das klappt. Die Ellipse haben wir hier als nächstes, also das Auslassungszeichen. Da kann man entweder drei Punkte eintippen. Das sieht aber nicht ganz so schön aus, weil LaTeX dann der Meinung ist, jetzt ist irgendwie dreimal hintereinander ein Satz zu Ende. Was soll das? Weiß er nicht so richtig. Deswegen, wenn man stattdessen Backslash Dots verwendet, dann entsteht das etwas elegantere Symbol für eine Ellipse. Jetzt alles, was ab da kommt, sind Zeichen, bei denen das ein bisschen schwierig ist. Backslash haben wir gesehen, erzeugt einen neuen Befehl, beziehungsweise mit alle Befehle beginnen mit einem Backslash. Das heißt, wenn ich einfach einen Backslash eintippe, sagt LaTeX, ja, hier soll ein Befehl beginnen, und dann kommt aber nichts. Oder vielleicht kommt irgendwas, was kein Befehl ist. Dann sagt LaTeX, nee, kenne ich nicht den Befehl, was ist hier los? Deswegen muss man das als Backslash, Text-Backslash eintippen. Das gleiche gilt für geschweifte Klammern und für alle die Zeichen, die hier aufgeführt sind. Doppelkreuz, Dollarzeichen, Unterstrich, Zirkumflex, Kaufmanns- und Prozentzeichen und Tilde sind alles Zeichen, die in LaTeX eine besondere Bedeutung haben. Deswegen muss man beim Eintippen entweder einen Backslash voransetzen oder wie beim Backslash selber Text-Backslash als Kommando verwenden. Damit LaTeX weiß, ich meine jetzt nicht die besondere Funktion dieses Zeichens, sondern ich will tatsächlich das Zeichen eintippen. Nächster Punkt, Bindestriche. Das kennt man vielleicht so als Word-User, wenn ich einen Bindestrich eintippe und danach weiterschreibe. Wenn ich den Bindestrich tatsächlich als Bindestrich verwende, passiert gar nichts. Ja, wie in dem ersten Beispiel hier, SOS-Ruf, normaler Bindestrich. Dann passiert in Word gar nichts weiter, sondern der Bindestrich bleibt, wie er ist. Genauso geht das in LaTeX auch. Ich tippe das ein und als Ergebnis kriege ich SOS-Ruf, alles super. Wenn man aber den Bindestrich als Gedankenstrich setzt, dann ist Word manchmal clever und sagt, ah, da kommt so ein Leerzeichen danach und dann geht ein Satz weiter und so, ich mache den mal ein Stück länger. Ja, das ist eine gute Idee, weil man den Gedankenstrich, um ihn vom Bindestrich zu unterscheiden, eben als Halbgeviertstrich, also ein Stück länger als normalen Bindestrich setzt. Damit LaTeX das auch kann, muss man an der Stelle zweimal den Bindestrich eintippen und dann kommt dieser Gedankenstrich daraus. Die Briten machen das manchmal ohne Leerzeichen davor, dafür dann noch ein Stück länger, da tippt man das dann ein als drei Bindestriche. Das ist dann der längste Strich, den LaTeX so kennt. Und zum Schluss als Hinweis, wenn ich den Gedankenstrich für Bereiche verwenden will, sowas wie 10 bis 12 Euro, dann mache ich das ohne Leerzeichen und im Deutschen dann eben auch nur als Halbgeviertstrich, also mit zweifachen Minuszeichen eingetippt. Was ist jetzt eigentlich mit Leerzeichen? Ich habe eben schon gesagt, ein Zeilenumbruch wird von LaTeX ignoriert. Leerzeichen im Prinzip auch. Normale Leerzeichen natürlich nicht. Wenn ein Wort aufhört und das nächste Wort fängt an, kriegt LaTeX das auch mit. Aber wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen zwei Leerzeichen eintippe, sagt LaTeX sich erstmal, das Quatsch, das ignoriere ich, dann mache ich genau ein Leerzeichen von. Wenn man jetzt trotzdem will, dass zusätzlicher Abstand entsteht, dann gibt es dieses Kommando Backslash Quad oder Backslash Q-Quad. Das setzt einen Abstand in der Breite eines M's, was genau ein Quad ist. Und dann sieht man, dass es hier ein größerer Abstand, der dann entsteht. Beziehungsweise Q-Quad ist einfach doppelt so groß der Abstand. Manchmal braucht man das, insbesondere beim Setzen von Formeln, dass man das Gefühl hat, hier muss ein bisschen mehr Abstand hin. Backslash Quad hilft. Zwischenräume zwischen Worten sollen manchmal auch schmaler sein als ein Leerzeichen. Insbesondere bei Abkürzungen ist das manchmal ganz schön, wenn man zum Beispiel abkürzt als Z.B. Wenn da der normale Abstand zwischen ist, dann sieht man nicht so, dass das so eine Einheit ist. Wenn da gar kein Leerzeichen zwischen ist, ist es schlichtweg falsch. Deswegen kann man hier mit Backslash Komma das Leerzeichen ein Stück verkürzen, dann entsteht das hier. Daneben gibt es auch noch Backslash Doppelpunkt, Backslash Semikolon und Backslash Leerzeichen, die jeweils stückchenweise länger werdende Abstände setzen. Meiner Meinung nach das Beste für das zum Beispiel ist hier Backslash Komma, was einen Abstand von 3/18 Quad erzeugt. Wichtig dabei ist noch zu verstehen, dass der Zeilenumbruch von LaTeX automatisch eingefügt wird bei Leerzeichen, aber nur anstelle von so normalen Leerzeichen hier oben. Wenn ich sowas eintippe, dann ist für LaTeX völlig klar, da kann kein Zeilenumbruch hin. Das heißt, das ist der nächste Vorteil. Man hat dann keinen Umbruch zwischen Abkürzungen, wenn man das so macht. Deswegen kommen wir jetzt auch nochmal auf Abkürzungen im Detail. Eben schon angedeutet, auf gar keinen Fall das Leerzeichen einfach weglassen. Das ist schlichtweg falsch, weil das sind zwei Worte, die ich abgekürzt habe. Zum und Beispiel, dazwischen muss irgendwie ein Leerzeichen. Diese Tilde hier ist ein geschütztes Leerzeichen. Das löst schon mal das Problem mit dem Zeilenumbruch. Aber sieht irgendwie doof aus, weil es ist hier so ein Riesenabstand dazwischen. Deswegen, so wie eben schon gesagt, Backslash Komma ist die Lösung. Nochmal so dazu als Hinweis, Maß- und Währungszeichen nicht von der Zahl trennen und das geschützte Leerzeichen verwenden, wenn man sowas aufschreibt wie Seite 5 oder 4 Kilometer hier, ja, damit nicht der Umbruch, der automatisch von LaTeX eingefügt wird, zwischen Seite und 5 passiert oder zwischen 4 und Kilometer. Das ist dann immer so ein bisschen, das stört dann beim Lesen, wenn man so kurze Dinge hat, die zusammengehören. Da kann man die Tilde dann verwenden an der Stelle. So, jetzt können wir mal so richtig einsteigen in das Kernfeature von LaTeX bzw. Tech, wofür es eigentlich am bekanntesten ist, der Formelsatz. Ja, jeder kennt den Formel-Editor in Word und jeder weiß, das ist irgendwie unbefriedigend. Und in LaTeX ist das alles ganz toll, weil ich eben so wie immer auch Quelltext eintippen kann und das generiert mir dann automatisch meine Formeln. Dafür muss ich in der Präambel, zumindest für meine Beispiele hier, die Pakete AMS-Math und AMS-Symp laden. Das erste AMS ist American Mathematics Society und das erste Paket lädt zusätzliche Umgebungen, die ich gleich verwenden werde, und das Symp lädt einen zusätzlichen Symbolfont. Damit sind ein paar mehr Symbole da. Wenn man also irgendwas mit Formeln macht, dann mal die beiden Pakete laden. Das ist gut. So, was habe ich jetzt für Möglichkeiten für Formelsatz? Drei Varianten. Im normalen Text kann ich zwischen Dollarzeichen dann in den Mathe-Modus umschalten und dazwischen dann besondere Dinge tun, komme ich gleich zu. Wir sehen aber hier schon mal, dieses Symbol setzt das folgende Y hochgestellt, sodass hier X hoch Y entsteht. Und da da Dollar drum sind, ist das ganz normal wie ein Wort im Text. Mit Backslash eckige Klammer und Backslash eckige Klammer zu kann ich abgesetzte Formeln erzeugen. Deswegen sieht man hier, das steht auf einer eigenen Zeile. Oder ich kann die Align-Umgebung verwenden. Naja, als Umgebung, hier Beginn-Line, hier End-Line. Und in der Umgebung kann ich dann Backslash Backslash verwenden, um das zu sagen, ich will einen expliziten Zeilenumbruch haben. Wir sehen also, hier ist die erste Zeile, hier ist der Zeilenumbruch, hier ist die zweite Zeile. Problem an Formeln in mehreren Zeilen ist immer, wenn ich nach dem Zeilenumbruch direkt wieder linksbündig anfange, sieht das in der Regel doof aus. Deswegen gibt man LaTeX hier mit dem Und-Zeichen, das hier als aktiver Charakter funktioniert, den Hinweis, wo soll denn die Ausrichtung passieren? Und entsprechend sieht man, hier ist das eine Und, man hier natürlich nicht sieht, weil es ist ja nur der Hinweis, wo die Ausrichtung ist. Und hier ist das andere Und. Und diese beiden Zeichen stehen jetzt untereinander in dieser gesetzten Formel. Entsprechend richtet LaTeX das danach aus. Jetzt mal so ein paar Beispiele. Was kann man alles tun? Ich kann dieses Zeichen verwenden, um was hochzustellen. Ich kann einen Unterstrich verwenden, um was tiefzustellen. Ich kann das Ganze kombinieren. Wenn ich mehr als ein Zeichen hoch oder tief stellen will, dann muss ich da geschweifte Klammern drum setzen. Sonst wäre nur die 2 hochgestellt oder nur die 1 im Index. Ich kann das Kommando SAM verwenden, um Summenzeichen zu erzeugen. Wenn ich nach dem Summenzeichen was hoch oder tiefstelle, dann hat das den Effekt, dass das danach unter oder über dem Summenzeichen gesetzt wird, wie sich das gehört. Das Kommando frac für Fraction erzeugt mir einen Bruch. Da muss ich danach zwei Parameter angeben, Zähler und Nenner. Das Kommando sqrt für Square Root kann ich verwenden, um Wurzelzeichen zu setzen. Da muss ich danach halt als Parameter angeben, bis wohin soll denn das Wurzelzeichen gehen. Genauso wie sum kann ich auch lim verwenden, um den Limit zu setzen, um einen Grenzwert zu haben. Inft an der Stelle setzt mir das Unendlichzeichen. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen komplizierteres haben will, kombiniert man das halt alles. Backslash int an der Stelle setzt mir das Integralszeichen. Und was ich hier gemacht habe, ist, wenn man sowas hat wie x integriert nach x, also x dx, dann werden normalerweise im Formelsatz die Variablen, die man so eintippt, kursiv gesetzt. Das heißt, da würde x, d, x alles kursiv stehen. Das ist ein bisschen doof, weil dann sieht aus, als wäre d auch eine Variable. Deswegen verwenden wir hier Backslash math rm, um das d wieder aufrecht zu setzen. Um was hier noch zu sehen ist, ist, wir haben hier links und rechts von diesem Bruch die eckigen Klammern. Und die sind ein bisschen größer, damit man sieht, dass die auch tatsächlich den Bruch umschließen. Dann sieht das immer doof aus. Wie funktioniert das? Ich schreibe hier hin Backslash left und dann die öffnende Klammer. Und hier Backslash right und dann die schließende Klammer. Und damit weiß LaTeX, dass die Klammern, die mit left und right markiert sind, dann müssen immer entsprechende Paare da sein. Diese Klammern müssen vertikal so groß gestreckt werden, dass alles, was zwischen den Klammern ist, da reinpasst. Wenn man im Formelsatz Zahlen verwendet, dann gibt es ein kleines Problem. LaTeX stammt aus dem englischsprachigen Raum. Da wird das Komma als Tausender-Trennzeichen verwendet und der Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Deswegen sieht man hier, dass nach dem Komma kleiner Abstand gesetzt wird und nach dem Punkt nicht. Wenn man das Ganze im Deutschen machen will, kann man entweder einfach ja, muss man halt, wenn man im Deutschen das Komma verwenden will als Dezimalzentzeichen, so wie hier, muss man das Komma in geschweiften Klammern eingeben, um LaTeX davon abzuhalten, zu denken, das wäre ein Tausender-Trennzeichen, damit eben dieser zusätzliche Abstand hier nicht gesetzt wird. Als Tausender-Trennzeichen kann man problemlos im Deutschen den Punkt verwenden. Man kann auch Backslash-Komma verwenden und hat damit einen Abstand als Trennzeichen, oder man verwendet eben gar nichts und hat dann gar kein Tausender-Trennzeichen. Alles gültig. Aber wenn man halt das Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden will, muss man dran denken, dass das eigentlich LaTeX dann denkt, das wäre jetzt das Tausender-Trennzeichen. Dann muss man dann ein bisschen gucken. Was geht noch mit LaTeX? Was kann ich denn so machen, um meinen Text ein bisschen strukturierter darzustellen? Ich kann Listen, Tabellen, Grafiken verwenden. Wie funktioniert das? Eine Liste beginnt mit dem Itemize, oder als, es ist halt als Umgebung, beginnt mit Begin Itemize, geht so lange, bis End Itemize kommt. Die einzelnen Listenpunkte beginnen dann mit Backslash Item. Das heißt, das Backslash Item, was wir hier sehen, erzeugt im Wesentlichen dieses Aufzählungssymbol hier. Und ich muss hier nicht explizit den Zeilenumbruch angeben, sondern jedes Backslash-Item ist eben ein neues Aufzählungssymbol. Wenn ich jetzt innerhalb von Itemize nochmal Itemize verwende, entstehen verschachtelte Listen. Statt Itemize kann ich Enumerate verwenden, wie im unteren Beispiel. Dann ist halt kein Aufzählungspunkt davor, sondern dann wird es durchnummeriert. Ich kann auch Definitionslisten verwenden. Dann benutze ich dann Description als Umgebung. Und gebe dann als optionalen Parameter für das Item an, welches Schlagwort am Anfang stehen soll statt dem Aufzählungspunkt, und dahinter eben dann die Definition für das Schlagwort, die dann dahinter gesetzt wird. Wenn ich keine Listen haben will, hilft manchmal auch eine Tabelle weiter. Wie geht das? Ähnlich, die Umgebung heißt dann Tabula. Achtung, sie heißt nicht Table, wir werden gleich sehen, warum. Sie heißt Tabula. Muss man dran denken an der Stelle, sonst passiert Blödsinn. Und was ist jetzt hier dieses kryptische Zeug? Wenn ich eine Tabelle habe, muss ich LaTeX irgendwie sagen, wie viele Spalten diese Tabelle hat. Jetzt denkt man sich, das könnte vielleicht einfacher gehen als mit LPipeLR. Aber ich muss zusätzlich auch noch sagen, welche Ausrichtung soll der Inhalt in den einzelnen Spalten haben? Und wo hätte ich denn eigentlich gerne mal einen vertikalen Strich? Das heißt, das L hier sagt, die erste Spalte ist linksbündig. Das ist diese. Die zweite Spalte ist auch linksbündig, das ist diese. Und die dritte Spalte hat ein R, die ist rechtsbündig, deswegen steht die 1 hier ganz rechts. Und dieser Strich, der hier drin steht, dieses Pipe-Symbol, erzeugt diesen vertikalen Strich, den wir hier sehen. Die erste Zeile besteht dann aus Jahr, Prozessor und Megahertz, jeweils als Text BF markiert, damit es fett gesetzt wird. Und von einer Spalte zur nächsten wechsle ich mit diesen Und-Symbolen. Und wenn die Zeile zu Ende ist, kommt der doppelte Backslash für den Zeilenumbruch, wie immer. Die horizontale Linie, die hier noch drin ist, die wird gesetzt durch Backslash H-Line, was mir die Linie an der Stelle erzeugt. Grafiken, haben wir auch schon mal gesehen, geht mit dem Befehl Include Graphics. Wichtig dabei ist, was heißt jetzt hier dieses MIGTeX an der Stelle? Das heißt, es gibt eine Datei MIGTeX.png oder .jpg oder .pdf. Das sind so JPEG, PNG, PDF, sind so die gängigen Formate, mit denen PDF-LaTeX gut klarkommt. Und diese Datei gibt es im selben Verzeichnis, in dem auch dieses LaTeX-Dokument sich befindet. Und dann wird es von LaTeX automatisch erkannt. Egal welche Datei, also egal welche Endung die Datei hat, kriegt LaTeX das mit. Da gibt es eine MIGTeX-Grafikdatei und die kann man an der Stelle verwenden. Hier mit dem Width gleich 3,5 cm sage ich, die Datei soll eingebunden werden und hat eine Breite von 3,5 cm. Jetzt kann ich auch noch sagen, ich will die ein bisschen drehen. Ich kann auch noch sagen, ich will ein bisschen was abschneiden. Ja, das heißt hier dieses Trim und Clip, das gibt an, wir wollen links, unten, rechts und oben ein bisschen was abschneiden. Manchmal braucht man das, wenn seine Graphen irgendwie ein bisschen zu groß geraten sind, kann man damit noch was zurechtfummeln. Jetzt kommen wir zu dem Schluss dessen. Wir haben am Anfang gesehen, ein Dokument beginnt immer mit der Dokumentenklasse. Jetzt habe ich gesagt, wir nehmen erstmal Artikel, weil wir wollen Artikel schreiben. Es gibt aber auch noch andere Dokumentenklassen, nämlich Report oder Book. Ein Artikel ist ein kurzer Artikel, so 10, 20 Seiten. Ein Report hat gegenüber von einem Artikel eine eigene Titelseite und hat Kapitel. Und ein Book hat dann nicht nur Kapitel, sondern hat auch noch Teile, auf Englisch Parts. Und es ist doppelseitig. Das heißt, es gibt immer linke und rechte Seiten. Das gibt's alles beim Artikel und beim Report nicht. Wonach macht man jetzt fest, was man eigentlich haben will? Ich würde sagen, einfach anhand der Seiten. Wenn das ein bisschen kürzer ist, ist es ein Artikel. Wenn das ein bisschen länger ist, ist es ein Report. Und wenn es tatsächlich ein Buch ist oder eine Abschlussarbeit, kann man drüber nachdenken, ob es Book ist. Für alles andere braucht man das nicht. Wichtig an der Stelle, unsere Dokumentenklassen heißen immer SCR vorne. Sieht ein bisschen doof aus, hat aber den Grund, dass es für Comascript steht. Und da kommen auch die Comma-Options her, die ich schon mal zitiert habe. Und die sorgen dafür, dass im Deutschen eben die entsprechenden deutschen Normen verwendet werden, dass wir also das Ganze auf A4 machen, dass wir insgesamt eben deutsche Abstände verwenden können und dass wir auch sowieso viel mehr Einstellungsmöglichkeiten haben. Es gibt aber, wenn man im Internet nach LaTeX sucht, sehr oft auch die amerikanischen Dokumentenklassen. Das sind die ursprünglichen. Die heißen Article, Report und Book, eben ohne das SCR davor und ohne die seltsam anmutende Abkürzung bei Article. Da fehlt so ein bisschen ein paar Buchstaben. Die kann man auch verwenden, dann muss man aber eben sehen, dann hat man standardmäßig keinen A4 und alles, was ich hier erzähle, wie große Optionen funktionieren, geht nicht. Deswegen meine Empfehlung, Skrill-Artikel, Skrill-Report oder Skrill-Book verwenden, das besser. Nach der Wahl des Dokumentenklasse gibt's eben auch noch die Optionen, wo ich jetzt dann weiter einstellen kann. Parskip ist eine der interessanten Optionen, dann kann ich sagen Full. Das sagt, wenn ein neuer Absatz beginnt, dann ist der Abstand zum vorherigen, oder dann ist der neue Absatz markiert durch einen großen Abstand. Was heißt groß? Naja, so ungefähr die Höhe einer Zeile. LaTeX variiert das ein bisschen, um eben, wie schon gesagt, auszugleichen, dass vielleicht der Beginn vom nächsten Absatz auf der nächsten Seite irgendwie noch unten so mit dranhängen, dann habe ich so einen halben Satz da noch kleben. Dann wird der Abstand ein bisschen größer. Aber Full ist so großer Abstand. Half funktioniert genauso, aber Abstand zwischen den Absätzen ein bisschen kürzer. Off ist, Absätze haben gar keinen Abstand, sondern wird mit dem Einzug geregelt. Das ist der Default, das verwirrt einen manchmal ein bisschen, weil man das eigentlich gewohnt ist, inzwischen, dass Abstände einen Abstand haben. Und deswegen kann man das setzen. Font Size, die Grundschriftgröße, habe ich schon erzählt. 10 Punkte ist der Default, 12 Punkte macht alles ein bisschen größer. Headings, damit kann ich sagen, wie groß sollen meine Überschriften aussehen. Wir kommen noch gleich dazu, wie man überhaupt eine Überschrift erzeugt. Aber wir können schon mal einstellen, soll die klein sein, soll die normal sein oder soll die groß sein. Ist halt so ganz praktisch, wenn man feststellt, das sieht hier gerade nicht aus. Paper, damit kann ich sagen, das Papierformat. Wenn ich A4 haben will, brauche ich überhaupt nichts dafür machen. Wenn ich aber zum Beispiel A5 haben will oder mein Gedichtband irgendwie setzen will in A6 oder so, dann kann ich das da angeben. Und ganz wichtig, wenn ich das Papierformat ändere, dass es nicht mehr A4 ist, muss da stehen Paper gleich, dann das Format, was ich haben will, und dann als weitere Option hier Page Size gleich Auto. Sonst wird das Papierformat nicht für das PDF-Dokument selber verwendet, sondern nur intern für LaTeX. Das heißt, ich habe nach wie vor noch ein A4-PDF-Dokument, wo dann aber nur links oben in der Ecke der A5-Inhalt drauf ist. Und das hilft überhaupt nicht. Deswegen immer Paper und Page Size in Kombination verwenden. Jetzt haben wir nochmal so gesehen, wir laden so ein paar Pakete, habe ich eben schon angedeutet, nämlich welche? Babel für die deutsche Silbentrennung und die deutsche Übersetzung von Begriffen, die LaTeX automatisch hinschreibt. Input-Eng, damit UTF-8 als Zeichenkodierung verwendet wird oder jede andere. T1 für das Font-Encoding. Und was ich empfehle, das Paket L-Modern zu laden. Standardmäßig verwendet LaTeX den Font-Computer-Modern oder Tech vielmehr. Und mit L-Modern kann man auf den Font-Latin-Modern umschalten. Das tut nicht viel, aber man hat dann einen etwas moderneren Font, was insbesondere bei Umlauten sich bemerkbar macht, weil die sehen einfach ein bisschen schöner aus. Dann noch meine Empfehlung, wenn man PDFs generiert und man will die irgendwie am Computer betrachten und nicht bloß direkt ausdrucken, dann das Paket HyperRef laden. Das erzeugt dann in dem PDF-Dokument Lesezeichen mit dem Inhaltsverzeichnis und das sorgt dafür, dass man die meisten Verweise als Links in dem PDF-Dokument anklicken kann. Ja, jetzt machen wir weiter damit, wie Verzeichnisse und Verweise funktionieren und insbesondere, wie ich mehr Gliederung in mein Dokument bringe. Dann macht Johnny jetzt weiter.
So, bisher haben wir ja gelernt, wie wir zum Beispiel Listen oder auch Tabellen setzen können. Wenn wir jetzt mit diesem Wissen unser Dokument schreiben würden, könnten wir im Wesentlichen einen langen Text hinter uns bringen und wir hätten irgendwie keinerlei Gliederung, sondern einfach eine lange, lange Textwüste. Das heißt, wir möchten irgendwie unser Dokument in den meisten Fällen strukturieren, mit Kapiteln, mit Abschnitten, mit all sowas. Dafür bietet uns, wie schon erwähnt, LaTeX eine gewisse Unterstützung. Das sind im Wesentlichen die Strukturbefehle. Damit können wir halt, wenn wir die Dokumentklasse Book gewählt haben, können wir mit Hilfe von dem Befehl Part sagen, dass wir nun den Teil, einen neuen Teil beginnen. Als Parameter bekommt dieser Befehl den Namen des neuen Teils. Das gleiche gilt dann für die Befehle Chapter, Section und Subsection, die im Wesentlichen immer weiter tiefer gegliederte Abschnitte in unserem Dokument darstellen. Die ganzen Befehle haben auch noch optionale Parameter. Diese dienen dazu, wenn wir einen sehr langen Kapiteltitel, also einen langen Titel für ein Kapitel haben, können wir da ein Problem damit bekommen, wenn wir im Inhaltsverzeichnis diesen langen Titel, also einen sehr, 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 sehr langen Titel, halt gesetzt haben, dann haben wir häufig im Inhaltsverzeichnis keinen Platz dafür. Dafür können wir mithilfe des optionalen Parameters, den wir in eckigen Klammern davor setzen, zum Beispiel sagen, einen Kurztitel für dieses Kapitel angeben, der dann im Inhaltsverzeichnis verwendet wird. Inhaltsverzeichnis ist übrigens auch ein gutes Stichwort. An dieser Stelle weisen wir mal darauf hin, das Inhaltsverzeichnis setzen wir in unserem Dokument mithilfe des Befehls Table of Contents. Der setzt dann an dieser Stelle, wo wir diesen Befehl in unserem Dokument verwenden, das Inhaltsverzeichnis. Und zwar vollkommen automatisch auf Basis der von uns zuvor verwendeten Strukturbefehle. Ein großer Vorteil von LaTeX. Jetzt gibt es noch eine Variante dieser Befehle. Denn wir können die Befehle auch jeweils noch einmal mit dem Stern verwenden. Der Stern sagt im Wesentlichen, dass dieser Abschnitt oder dieses Kapitel oder was auch immer wir für einen Strukturbefehl gerade verwenden, gerade nicht im Inhaltsverzeichnis auftaucht. Das kann verschiedene Gründe haben, warum wir das möchten. So, jetzt Titelseite. Wir stellen uns mal vor, wir wollen jetzt ein längeres Dokument setzen, zum Beispiel eine Bachelorarbeit, sollte das auf jemanden von euch zukommen. Dafür ist in den meisten Fällen die Anforderung, dass wir irgendwie eine Titelseite haben. Wie können wir das machen? Nun ja, wir beginnen damit, dass wir LaTeX erstmal sagen, wie ist denn der Titel unseres Dokumentes? Wer hat das Ganze geschrieben? Und wann hat er es geschrieben? Oder auch, wann habe ich es abgegeben? Jetzt haben wir diese Informationen aber erst einmal nur im Dokument gesetzt. Damit jetzt LaTeX auch dazu übergeht, diese Informationen irgendwo hinzuschreiben, müssen wir am besten am Anfang des Dokumentes mithilfe von MakeTitle dafür sorgen, dass ein Dokument gesetzt, dass die Titelinformationen unseres Dokumentes auch tatsächlich gesetzt werden. So, nun kann es natürlich passieren, dass wir die Basisinformationen oder anders gesagt die Art und Weise, wie LaTeX automatisch für uns diesen Titel setzt, nicht mögen oder aber, dass wir mehr Informationen auf unserer Titelseite brauchen. Beispiele dafür sind zum Beispiel das Institut, wo wir unsere Arbeit geschrieben haben. Dafür ist es auch möglich, dass wir die Titelseite vollkommen manuell setzen. Das heißt, wir sagen LaTeX, genau so soll unsere Titelseite aussehen. Das Beispiel dafür beginnt erstmal, dass wir die Umgebung Title Page öffnen, ihm dann sagen, wir wollen irgendwie zentrierten Text. Dann sagen wir, ungefähr das wollen wir da stehen haben. So soll es aussehen. Und so heißen wir. Und dann setzt LaTeX an der Stelle, wo wir die Umgebung Title Page haben, eben halt die von uns manuell gesetzte Titelseite ein. So. Der nächste Punkt ist jetzt, wir haben vorhin erwähnt, wie man Bilder und Tabellen einbindet. Wenn ihr euch jetzt mal professionell gesetzte Dokumente anschaut, werdet ihr sehen, dass häufig die Tabellen und Abbildungen in einer eigenen, also abgesetzt vom Text erscheinen und nicht im Text integriert sind. Der Name dafür sind Fließumgebungen. Der Vorteil ist, dass diese Umgebungen automatisch im Dokument positioniert werden an eine Stelle, die für den Textfluss möglichst optimal ist. Wie können wir das Ganze machen? Wenn wir ein Bild einbinden wollen, heißt die Umgebung dafür Finger. Wir öffnen die Umgebung, wir können das Bild einbinden, haben wir vorhin erklärt. Und was ganz wichtig an dieser Stelle ist, wenn wir auf dieses Bild wenn wir über dieses Bild nachher reden wollen. Wäre es schön, wenn wir auch noch eine Unterschrift haben. Dafür dient der Befehl Caption, der im Wesentlichen die Bildunterschrift angibt. So. Sollten wir kein Bild einbinden wollen, sondern stattdessen lieber eine Tabelle, die dafür die Umgebung Table, das war vorhin der Hinweis, dass die Tabelle selbst wird mit der Umgebung Tabular gesetzt. Die Fließumgebung für diese Tabelle hingegen heißt Table. Auch hier können wir wieder eine Unterschrift angeben, mit der dann die Tabelle unterschrieben wird. Sollten wir uns dazu entschließen, dass wir lieber eine Überschrift für die Tabelle haben wollen, was auch ein verbreiteter Gestaltungsweg ist, dann nehmen wir den Befehl Caption, schreiben ihn einfach über die Umgebung für das Erzeugen einer Tabelle. So, wie erwähnt, werden diese Fließumgebungen von LaTeX automatisch positioniert. Da wir aber nicht immer mit der Stelle zufrieden sind, an der LaTeX vielleicht unser Fließumgebung gerade positioniert hat, können wir LaTeX auch sagen, an welcher Stelle wir es denn bevorzugen würden, dass diese Fließumgebung positioniert wird. Dafür dienen die hier für jede Fließumgebung angebbaren optionalen Parameter. Das sind Positionierungsparameter. Dabei können wir in der Reihenfolge, in der wir hier die Parameter angeben, gibt halt an, mit welcher Priorität wir gerne diese Positionierung hätten. Dabei steht das H dafür, dass an der Position, an der der Quelltext, an der Position, in der diese Umgebung im Quelltext steht, hätten wir dann auch die Positionierung der Fließumgebung. Das B bedeutet am Ende der Seite, wo wir uns gerade befinden. Das T steht für den Anfang. Und das P sagt LaTeX, dass wir diese Umgebung gerne auf einer eigenen Seite hätten. Mit dem Ausrufezeichen können wir mit LaTeX interne Bewertung der Platzierung abschalten und im Wesentlichen deutlich mehr Zwang auf LaTeX ausüben. So. Jetzt haben wir noch verschiedene Verzeichnisse. Das heißt, das Inhaltsverzeichnis habe ich gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt aber auch, wie gerade erwähnt, Abbildung. Das heißt, wir können mit List of Figures können wir das Abbildungsverzeichnis darstellen, also setzen lassen. Und mit List of Tables das Tabellenverzeichnis. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass für sehr kurze Dokumente die Frage ist, welchen Nutzen bieten Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse? Außer um mehr Seiten zu schaffen. Denn wenn mein Dokument sowieso nur 10 Seiten lang ist, dann wird es nicht so schwer sein, die Tabellen und Abbildungen auch manuell wiederzufinden. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Vorteil von LaTeX, Verweise. Denn wir möchten häufig oder in einem längeren Dokument möchte man innerhalb des Dokumentes auf andere Stellen des Dokumentes verweisen. Insbesondere möchte man auch auf die Abbildungen verweisen, denn die können ja, wie schon erwähnt, an beliebigen Stellen des Dokumentes auftauchen. Wie machen wir das? Nun, zum einen müssen wir einmal einen Anker setzen, also die Stelle, auf die wir verweisen wollen. Dafür dient uns der Befehl Label. Dem können wir eine Bezeichnung geben, auf die wir dann verweisen können. Wichtig ist dabei, dass der Befehl Label nach dem Strukturbefehl oder beziehungsweise nach der Stelle erscheinen muss, auf die wir gerade verweisen wollen. Das heißt, dieses Label würde uns dazu dienen, auf diesen Abschnitt zu verweisen. Und wie erwähnt, können wir das auch verwenden, um auf Abbildungen oder Tabellen zu verweisen. Da ist es wichtig, dass der Befehl Label nach dem Befehl Caption für diese Abbildungsumgebung gesetzt wird. Denn ansonsten würde LaTeX auf die falsche Stelle verweisen. Jetzt habe ich erklärt, wie wir einen Anker setzen. Jetzt müssen wir irgendwie auch noch auf diese Stellen verweisen. Das heißt, das können wir mit dem Befehl Autoref machen. Wie wir hier sehen, können wir mit Autoref und dann gefolgt von dem Bezeichner des bereits oben gesetzten Labels, können wir auf diese Stelle verweisen. Oder auch hier können wir auf den Verweis auf den Abschnitt verweisen. LaTeX setzt uns dann automatisch, wie wir hier unten sehen, die 5, da wir uns im Abschnitt 5 befinden. Oder aber hier die 3.2, weil es sich um die Abbildung 3.2 handelt. diese Nummerierung nimmt LaTeX außerdem auch noch vollkommen automatisch vor und wir können hier immer auf die korrekte, auf den korrekten Verweis angeben, ohne dass wir weitere Dinge dafür tun müssen. Neben Autoref gibt es noch andere Befehle, die auch zum Referenzieren dienen. Das sind PageRef, mit dem können wir auf die Seite verweisen, auf dem sich dieser Label befindet, oder auch Ref. Ref gibt uns an dieser Stelle dann nur die entsprechende Zahl an, auf die wir verweisen wollen. So, jetzt haben wir gerade über Verweise geredet. Nun möchten wir auch noch auf etwas hinweisen. Und zwar ist es so, wenn wir Verweise verwenden und standardmäßig mit LaTeX einmal kompilieren, dann wird LaTeX dieser Kompiliervorgang uns eine Warnung geben, und zwar, dass die Warnung rerun to get cross references right. Was bedeutet das? Nun ja, wir haben Verweise gegeben und LaTeX hat auch festgestellt, irgendwo haben wir auf diese Labels verwiesen. Und nun kann es aber sein, dass, also folgendes. Wir kompilieren unser LaTeX-Dokument einmal. Dabei stellt LaTeX fest, oh, hier ist ein PDF, aber irgendwie sind auch Verweise dabei. Du hast auf irgendwas verwiesen. Diese Verweise diese Hinweise auf Verweise schreibt LaTeX in eine sogenannte Out-Datei. Das liegt daran, dass damals, als LaTeX entwickelt wurde, das mit dem Speichern war ein bisschen komplizierter, also hat er einfach jeden Verweis erstmal rausgeschrieben. Und hier in dieser Out-Datei befinden sich dann halt diese Verweise. Um jetzt diese Verweise richtig in das LaTeX-Dokument reinzuschreiben, also nach dem ersten Durchlauf, weiß LaTeX jetzt, welche Verweise vorhanden sind. In einem zweiten Durchlauf kann dann mithilfe dieser Verweise, an diesen Verweisen steht halt drin, welches Label sich an welcher Position befindet, kann jetzt in einem zweiten Durchgang mit PDF-Tech, kann jetzt der Kompiliervorgang halt diese Verweise auch an die entsprechenden Stellen, wo wir auf sie verwiesen haben, korrekt einbinden. Das heißt, erst nach einem zweiten Durchlauf bekommen wir das PDF-Dokument, in dem unsere Verweise auch tatsächlich korrekt sind. So, damit kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Was wollten wir euch in diesem Vortrag zeigen? Zum einen, ein LaTeX-Dokument enthält Inhalt und Struktur. Die Form wird automatisch gebaut. Dann, LaTeX setzt ein druckfertiges PDF-Dokument, kümmert sich, wie gerade erwähnt, dabei um die gute Form von ganz alleine. Weiterhin, es ist schwierig, neue Layouts zu erzeugen, brauchen wir häufig aber auch nicht, weil das Layout ist einfach schon gut. Dann der nächste Punkt, worauf wir auch noch hinweisen wollten, war, dass ein LaTeX-Dokument im Wesentlichen beginnt damit mit der Dokumentenklasse, gefolgt von der Präambel und dann als letztes dem Dokumentenkörper. So, und wir haben gehofft, und wir wollten Auszeichnungen, Formelsatz, Listen, Tabellen, Abbildungen, Verzeichnisse und Verweise kennenlernen. Ich hoffe, wir konnten damit das Interesse an LaTeX wecken. Da haben wir an dieser Stelle noch für diejenigen, die sich weiterbilden wollen, zum Weiterlesen, zum einen das Buch LaTeX Band 1 Einführung von Helmut Kropka und LaTeX Basissystem Layout Formelsatz von verschiedenen Herren und noch andere Dinge. Da kann man sich, wenn das Interesse besteht, dran interessieren. Außerdem möchten wir noch ganz besonders darauf hinweisen, auf das Comascript, beziehungsweise die Anleitung zum Comascript, welche sehr gut ist. Und wer sich besonders mit Typografie beschäftigen möchte, für den sei das hier angemerkt, ist auch interessant.